Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Dieses Mal sollte eigentlich alles anders werden bei den Corona-Beschränkungen. Gleiche Standards in allen Bundesländern. Und die Schulen, die sollten auf jeden Fall offen bleiben. In welchem Bereich diese Einheitlichkeit nicht geklappt hat, damit beschäftigen wir uns in dieser Sendung. Außerdem geht es um den Semesterstart in dieser Woche und damit, was das kommende Semester für Austauschstudierende bedeutet. Ich bin Mathis Jungloth, Sie hören Campus und Karriere. Schön, dass Sie dabei sind. Seit gestern ist er wieder da, der Lockdown. Dieses Mal mit einer Light-Version. Restaurants, Sportanlagen und kulturelle Einrichtungen mussten überall im Land schließen. Der Einzelhandel ist weiterhin auf und, das war allen Beteiligten wichtig, die Schulen, die machen ebenfalls weiter. Wichtig war den Ministerpräsidenten im Vorfeld der Beschlüsse auch, dass es dieses Mal bundesweit möglichst einheitliche Regeln gibt und der viel zitierte Flickenteppich ausbleibt. Doch das hat nicht überall geklappt, zum Beispiel bei den Musikschulen. Da gibt es unterschiedliche Regelungen. In Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Hessen müssen Musikschulen schließen, in allen anderen Bundesländern bleiben sie geöffnet. Darüber möchte ich jetzt mit Matthias Pannes vom Bundesverband der Deutschen Musikschulen sprechen. Schönen guten Tag, Herr Pannes.
Schönen guten Tag.
In Hamburg dürfen die Musikschulen weitermachen, in Köln müssen sie zumachen. Ist das nachvollziehbar für Sie?
Im Grunde genommen nicht. Mit Sachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen gehen drei Länder über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin deutlich hinaus. Die nordrhein-westfälische Situation beispielsweise hat noch in der Corona-Schutzverordnung am Freitag jegliches Angebot von Musikschulen untersagt. Am Montag gestern wurde nachgebessert. Da hat man erkannt, dass zumindest digitale Angebote den Distanzvorgaben und den Hygienekonzepten entsprechen, was eigentlich logisch ist. Aber was unser Kampf im Verband ist oder unsere Zielrichtung im Verband ist, dass sich auch die Sichtweise durchsetzt, dass der Einzel- und Kleingruppenunterricht mit den genehmigten und bewährten Hygienekonzepten wesentlich kontaktärmer und sicherer ist als das, was an Unterrichtssituationen in allgemeinbildenden Schulen täglich passiert.
Sie haben es gerade angesprochen, Musikunterricht in den Schulen findet ja überwiegend statt. Das ist doch nicht logisch, oder?
Also nicht nur Musikunterricht, sondern überhaupt die Kontakte in den allgemeinbildenden Schulen sind ja im Klassenverband letztendlich mit 20, 30 Kindern, Jugendlichen täglich gegeben. Und wenn in denselben Räumlichkeiten nachmittags die kommunale Bildungseinrichtung Musikschule tätig ist mit einem Einzelunterricht oder auch mit Partnerunterricht, Zweierunterricht, Kleingruppenunterricht, dann ist das eine wesentlich gesichertere Situation. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass klare Stundenpläne da sind, Musikschulverwaltungsprogramm unaufwendig und sicher Nachverfolgungen und Kontaktverfolgungen garantieren und sich das eigentlich seit dem ersten Lockdown auch bewährt hat. Sonst würden solche Hygienekonzepte ja gar nicht genehmigt worden sein.
Was bedeutet das denn jetzt für viele Einrichtungen auch finanziell, wenn sie jetzt schließen müssen?
Dieser eine Monat wird, wenn es bei den Schließungsbeschlüssen bleibt, sicherlich zu Erwartungen führen von den Eltern, dass Gebührenerstattungen da sind und dass Gebührenerstattungen auch gezahlt werden müssen. Inwieweit digitale Angebote hier ersetzen können, hängt natürlich auch von den Einwilligungen der Eltern ab. Da gibt es sicherlich auch betriebliche Übungen, solche Einwilligungserklärungen sehr schnell den Eltern zugänglich zu machen und auch hier zumindest ein digitales Überbrückungsangebot zu gewährleisten. Aber es ist selbstverständlich, dass keine Veranstaltungen stattfinden. Es ist selbstverständlich, dass im Monat November keine Proben großer Ensembles stattfinden. Das ist ja logisch. Aber es ist nicht vermittelbar, warum in denselben Räumlichkeiten eben nicht eine sicherere Unterrichtssituation erfolgen kann.
Ja, viele Fitnessstudios, aber auch zum Beispiel Kinobetreiber, die klagen ja jetzt gegen diese Maßnahmen. Können Sie sich das auch bei den Musikschulen vorstellen, wenn sich das jetzt nicht ändert?
Also die öffentlichen Musikschulen sind ja in der Trägerschaft von Kommunen oder in anderer Rechtsform in der Gewährsträgerschaft von Kommunen. Hier müsste verwaltungsgerichtlich eine Kommune klagen. Ich sehe das im Moment für Nordrhein-Westfalen zumindest nicht. Ich glaube auch nicht in Hessen und Sachsen-Anhalt, dass die öffentliche Seite dies tun wird über diesen einen Monat. Aber ich weiß natürlich, auf privater Seite gibt es auch Musikschuleinrichtungen im kommerziellen Bereich, die sich das schon überlegen. Aber das ist nicht unsere Haltung. Unsere Haltung ist, mit den Landesregierungen weiter im Gespräch zu bleiben und hier Nachjustierungen zu finden, die das, was vernünftig ist und was auch sicher ist, zu ermöglichen und natürlich die Risikopotenziale zu mindern und somit keine Veranstaltungen und keine großen Ensembleveranstaltungen oder Ensembleproben stattfinden zu lassen.
Viel wird in diesen Zeiten über Studien gesprochen und es gibt ja auch Studien, die schon lange bekannt sind und die zeigen, dass Musizieren glücklich macht und das ist ja auch nichts Schlechtes in diesen Zeiten. Herr Pannes, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Mit Matthias Pannes vom Bundesverband der Musikschulen habe ich über die geschlossenen Musikschulen in Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Hessen gesprochen. Ziel der in dieser Woche angelaufenen Maßnahmen ist es ja vor allem, die Anzahl der Kontakte wieder zu begrenzen. Dabei ist es dann eher kontraproduktiv, wenn die Schulbusse morgens völlig überfüllt sind. Abstand halten kann man da vergessen. Deswegen fordert der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, die Schulanfangszeiten zu entzerren, Kai Clement berichtet.
An Tag 2 der verschärften Anti-Corona-Maßnahmen meldet sich der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen zu Wort. Während im November von Restaurants bis Kultur vieles wieder schließt, legt die Bundesregierung großen Wert darauf, Schulen und Kitas geöffnet zu halten. Dann müsse man sich aber auch mit der Schülerbeförderung auseinandersetzen, so der Verband in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Mit einer Entzerrung der Schulanfangszeiten könne man Busse und Bahnen entlasten. Aus Sicht von Verbandspräsident Ingo Wortmann würde es den Schulbetrieb kaum beeinträchtigen, wenn etwa jüngere Kinder gegen 8 Uhr, ältere beispielsweise eine Stunde später starteten. Der öffentliche Nahverkehr sei rund um den Schulbeginn am stärksten gefordert, dann aber fahre bereits alles, was fahren könne. Aktuell gibt es nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 15.352 neue Infektionen.
Mitten in die Diskussion um überfüllte Schulbusse und Schulen, die unbedingt offen bleiben sollen, kommt jetzt diese Meldung. In den Schulen in Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle bei Schülern und Lehrern seit den Ferien stark angestiegen. Nach den Herbstferien in der vergangenen Woche wurden rund 1.800 Corona-Fälle bei Schülern gemeldet. In der Woche vor den Ferien waren es noch rund 850 gemeldete Fälle. Das hat das NRW-Schulministerium heute bestätigt.
Campus und Karriere. International.
Und jetzt schauen wir nach Afghanistan, denn in Kabul sind gestern bei einem Anschlag auf eine Universität mindestens 35 Menschen ums Leben gekommen, dazu über 27 verletzt. Es ist der zweite Anschlag auf eine Bildungseinrichtung in der Hauptstadt von Afghanistan innerhalb von nur einer Woche. Silke Dietrich mit den Einzelheiten.
In den sozialen Netzwerken haben Studentinnen und Studenten die grausamen Fotos ihrer Mitstudierenden hochgeladen, die den Angriff nicht überlebt haben. Zwischen Pulten und Stühlen liegen sie in ihrem Blutlachen. Die Nachrichtenagentur AP hat im Krankenhaus mit den Verletzten gesprochen. Ich kann mich genau an drei Angreifer erinnern, sagt Mohammad Rasul. Zwei von ihnen hatten eine Soldatenuniform an. Die sind einfach ins Gebäude und haben um sich geschossen. Sie haben mich getroffen, ich bin auf den Boden gefallen, aber dann hatten sie wohl keine Munition mehr und haben mich einfach dort liegen gelassen. Die Terrororganisation Islamischer Staat hat sich im Internet zu dem Anschlag bekannt. In der Nachricht steht, bei dem Anschlag hätten die Kämpfer 80 Menschen getötet und verletzt. Darunter viele Richter, die an einer Abschlussveranstaltung in der Universität teilgenommen hätten. Die Regierung bestätigt diese Aussage nicht. Fast genau vor einem Jahr hatte der afghanische Präsident Ashraf Ghani behauptet, der sogenannte Islamische Staat in Afghanistan sei, so wörtlich, ausgelöscht. Im November 2019 hatten tatsächlich mehr als 250 Kämpfer ihre Waffen im Osten von Afghanistan abgegeben und sich der afghanischen Regierung ergeben. Aber seitdem gab es immer wieder große Anschläge in Afghanistan, die die Terrororganisation für sich reklamiert. Der Anschlag auf die Universität in Kabul ist der zweite große Angriff innerhalb einer Woche auf eine Bildungseinrichtung in der afghanischen Hauptstadt. Erst vor wenigen Tagen hatten Kämpfer eine Schule in Kabul angegriffen. Mehr als 20 Schülerinnen und Schüler waren dabei ums Leben gekommen. Währenddessen sitzen Vertreterinnen und Vertreter der afghanischen Regierung mit den Taliban seit September an einem Tisch und beraten über einen möglichen Frieden in Afghanistan. Sie verhandeln darüber außerhalb des Landes. In Afghanistan selbst hält der Konflikt vor allem auch in den Provinzen weiter mit einem hohen Gewaltniveau an. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International sagt, täglich würden in Afghanistan Zivilisten regelrecht abgeschlachtet. Die Taliban hatten im Februar ein Abkommen mit den USA unterschrieben. Dabei hatten sie sich eigentlich verständigt, dass die Gewalt im Land reduziert werden sollte. Die afghanische Regierung hat für heute einen nationalen Trauertag angekündigt. Die Menschen in Afghanistan allerdings trauern jeden Tag um Angehörige, die bei Angriffen und Anschlägen ihr Leben verlieren.
Mit einem Monat Verspätung war es gestern an vielen Universitäten soweit, der Semesterstart. Und für die Erstsemester bedeutet das Start in ein neues Leben, der in diesem Jahr wohl deutlich anders verlaufen wird, als man das so gewohnt ist, also ohne Kneipen oder Stadtrallye zum Beispiel. Zum Wintersemester kommen aber traditionell ja auch viele Austauschstudierende nach Deutschland. Das Semester unter Corona-Bedingungen ist auch für sie eine große Herausforderung. Michael Brandt hat sich in Braunschweig umgehört.
Aufgrund der aktuellen Hygiene- und Schutzvorschriften müssen wir dann eure Namen, Anschrift und Kontaktdaten dokumentieren. Falls ihr das noch nicht gemacht habt, dann könnt ihr dann euch bitte in die Liste eintragen.
9 Einträge standen auf der Kontaktliste des studentischen Vereins Gauss Friends am Dienstagabend. Vor der Corona-Pandemie kamen zu den kulturellen Abenden der Gauss Friends in Braunschweig bis zu 80 Besucherinnen und Besucher. Der studentische Verein war für viele internationale Studierende ein echter Treffpunkt, um Kontakt zu Braunschweiger Studierenden und anderen Gaststudierenden zu knüpfen. So auch für Hussein Naumann aus Pakistan.
Jeden Dienstag hatten wir diesen Gruppenabend. So kamen all die internationalen Studierenden und man konnte Studenten aus der ganzen Welt treffen. Für mich war das sehr interessant, jede Woche hierher zu kommen und jedes Semester neue Leute zu treffen.
New people, new students every semester.
Seit dieser Woche ist das Gausshaus komplett geschlossen und die kulturellen Abende finden ausschließlich online statt. Zum beginnenden Wintersemester sind neue Austauschstudierende nach Braunschweig gekommen. Die Zahlen sind allerdings deutlich gesunken. Kamen im vergangenen Wintersemester noch 470 Studierende aus dem Ausland an die TU Braunschweig, sind es in diesem Semester nur noch rund 300. Montserrat Achente-Mansour aus Mexiko hat ihr Auslandssemester trotzdem angetreten.
Ich habe ein derartiges Stipendium gewonnen und das bedeutet, dass ich muss dieses Semester studieren und den Ende des Semesters muss Praktikum machen.
Einige Praktika hätten im vergangenen Semester auch schon teilweise online stattgefunden, sagt Anne-Kathrin Kaiser vom International House der TU Braunschweig. Sie betreut die Austauschstudierenden. Die Gaststudierenden hätten einige Fragen an sie, unter anderem zur aktuellen Corona-Lage vor Ort und den geltenden Regeln, aber auch zur eigenen Situation.
Was ist, wenn ich mich wirklich anstecke? Bin ich da versorgt? Bin ich versichert? Aber dann natürlich auch generell zum Studienstart. Wie funktioniert das jetzt online? Welche technischen Funktionen gibt es? Was muss ich mit dem Laptop machen? Also ganz praktische Sachen eigentlich.
In der Praxis tauchten bereits vor Semesterstart so einige neue Probleme auf, sagt Andres Munoz, Präsident der Gauss Friends. Seit 12 Jahren kümmert sich der studentische Verein in Braunschweig unter anderem mit einem ehrenamtlichen Buddy-Programm um ausländische Studierende.
Die Termine beim Einwohnermeldeamt waren ein Problem, weil jetzt gibt es ja eine Wartezeit bis zu 3 Wochen. Das heißt, die Buddies, die müssen dann schon früh wie möglich informiert werden, dass sie dann den Termin vereinbaren sollten. Aber bei vielen war es dann immer dann noch unklar, wann sie ankommen, weil sie warten noch auf das Visum.
Denn viele deutsche Konsulate und Botschaften im Ausland waren aufgrund der Pandemie geschlossen. Die langen Wartezeiten auf Termine führen dann zu weiteren Problemen. Haben die Gaststudierenden noch keine Wohnungszusage, kann der Termin beim Einwohnermeldeamt nicht vereinbart werden. Ohne Meldeadresse aber können die Studenten zum Beispiel kein Bankkonto in Deutschland eröffnen. Und ohne deutsches Bankkonto stellt sich die Frage, wohin die Stipendiengelder überwiesen werden können, mit denen die Studierenden wiederum ihre Mieten zahlen. Zudem gehörten Corona-Tests und für einige Studierende auch Quarantänepflichten zum Studienbeginn in Deutschland. Trotz allem starten viele Gaststudierende motiviert in die Vorlesungszeit. Gurudatt Prabhakar aus Indien beginnt nun sein Maschinenbaustudium an der TU Braunschweig.
Die ganze Welt kennt die Technologien und die Infrastruktur in Deutschland. Ja, vielleicht der Anfang meines Traums ist verwirklicht, aber das ist nur der Anfang.
Michael Brandt aus Braunschweig mit Einzelheiten. Viele der Austauschstudierende, die in Braunschweig oder woanders in das neue Semester gestartet sind, finanzieren ihren Aufenthalt ja mit dem Erasmus-Programm, das kennt ja fast jeder. Damit dieser studentische Austausch auch in Zukunft weiter möglich ist, müssen die Programme Erasmus und Horizon von der EU verlängert werden. Und wie viel Geld im neuen EU-Haushalt für Bildung und Forschung ausgegeben werden soll, darüber verhandeln derzeit das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten miteinander. Doch im Moment liegen sie wohl so weit auseinander, dass es eher auf einen kleinen Kompromiss hinausläuft als auf den großen Wurf. Paul Vorreiter berichtet.
Wir kommen zwar technisch ganz gut voran an vielen Stellen, aber die große Frage ist und bleibt natürlich das Budget. Und da ist jetzt auch erstmal keine großartige Entwicklung in Sicht.
So fasst der grünen Europaabgeordnete Niklas Nienaß die Verhandlungen zwischen EU-Parlament und Ländern zu Forschung und Bildung zusammen. Keine große Entwicklung und das trotz der vielen Appelle aus der Wissenschaft, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Die Wissenschaft in Europa stünde vor einem Jahrzehnt fehlgeleiteter europäischer Sparsamkeit, hatte erst vor kurzem der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz Peter-André Alt gewarnt. Er und seine Kollegen in den Niederlanden und Österreich mahnten, bliebe es bei dem Verhandlungsstand, würden den EU-Programmen für Studierendenaustausche und Forschung knapp 17 Milliarden Euro fehlen. Ohnehin liege Europa weit hinter den Summen, die China und die USA oder Japan in Forschung und Bildung stecken. Und das würde bedeuten,
ich glaube, wir würden in eine bittere Diskussion gehen, was wir kürzen müssen. Also wenn wir unsere Ambitionen behalten wollen im Bereich CO2-Reduktion, da reden wir davon, dass wir einfach Technologien innerhalb von 10 Jahren in den Markt bringen wollen, die heute zum großen Teil nicht existent sind, dann wird man in der Güterabwägung sagen, dass man in anderen Bereichen wie bei der Digitalisierung, wo wir ja auch große Schritte planen, Quantum, Technologie, künstliche Intelligenz, nicht in dem Maße die Mittel zur Verfügung haben werden.
Warnt der zuständige Berichterstatter für das Forschungsrahmenprogramm Horizon Europe im Europaparlament, der CDU-Politiker Christian Ehler. Wenn es nach dem Europaparlament gehen würde, müsste Horizon mit 120 Milliarden Euro ausgestattet werden. Das wollen die Mitgliedstaaten aber nicht ausgeben. Die Länder hatten im Sommer einen anderen Vorschlag gemacht. Das Programm soll gut 75 Milliarden Euro aus dem EU-Budget bekommen und 5 Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds. 200 Millionen Euro sollen in das Marie-Skłodowska-Curie-Programm fließen, ein Teilprogramm, mit dem rund 1700 Nachwuchsforschern Auslandsaufenthalte ermöglicht werden. Für das EU-Parlament wäre es ein Erfolg, in den Verhandlungen zu den Zahlen zurückzukehren, die die EU-Kommission einmal ins Auge gefasst hatte und die zwischen Parlament und Ländern liegen. Auch könnte noch an einer anderen Stellschraube gedreht werden, indem ein Teil der Gelder aus den großen Strukturfonds der EU einfach an Forschungsausgaben geknüpft würde.
Jetzt geht es eben darum, in den Verhandlungen einen vielleicht kleineren Anteil, nämlich 5%. Wir reden allerdings bei den Strukturfonds natürlich über wesentlich größere Summen insgesamt als beim Forschungsrahmenprogramm, dass man eben einen kleineren Anteil entweder verbindlich oder zumindest freiwillig, aber dann auch mit einer funktionierenden Struktur versehen, benutzt, um eben auch das Forschungs- und Innovationsthema mitzufinanzieren.
Beim Austauschprogramm Erasmus Plus dreht sich der Streit mit den Ländern nicht nur, aber auch um das Geld. 21 Milliarden Euro, die die Staaten ausgeben wollen, reicht nicht aus, um mehr junge Menschen in das Programm aufzunehmen, findet das Parlament, das fast doppelt so viel Geld in die Hand nehmen will. Damit soll auch die Finanzierung weiterer Initiativen gesichert werden, zum Beispiel die des Discover EU-Programms, mit dem junge Menschen die Europäische Union erkunden sollen. In den Verhandlungen geht es aber auch darum, wie Erasmus Plus inklusiver gestaltet werden kann, zum Beispiel auch Jugendliche aus ärmeren Familien stärker einbezogen werden können.
Gerade jetzt in diesen Zeiten, da zu geizen beim Thema Forschung, beim Thema Erasmus, wo es auch darum geht, Menschen zusammenzubringen, da zeigt sich der Rat mal wieder nicht von der besten Seite. Es geht einfach nur plump um Zahlen bei denen und nicht eben um Ideale und um Werte.
Sagt Niklas Nienaß. Mitte des Monats dürfte eine zweite Verhandlungsrunde zwischen EU-Ländern und Parlament starten, die bis Ende des Jahres abgeschlossen sein müsste, da ja schon Anfang 2021 die neuen Programme anlaufen sollen. Was die Verhandlungen so kompliziert und langwierig macht, Parlament und Länder verhandeln nicht nur über die Ausgaben für Forschung und Bildung, sondern über den EU-Haushalt und das Corona-Hilfspaket als Ganzes. Es geht um 1,8 Billionen Euro. Und letztlich auch darum, wie die EU-Gelder wirksam an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards in den einzelnen Mitgliedsländern gebunden werden. Das kann dauern.
Und das war's heute mit Campus und Karriere. Gleich kommt ihr Corso, Kunst und Pop mit meinem Kollegen Sören Brinkmann am Mikrofon und da geht es um die Wahl in den USA. Ich bin Mathis Junglot und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.